Ganz großartig, die Fülle, wunderbare Beiträge. Ich schlage vor, dass wir uns jetzt einmal erheben. Wir haben kein Lied zum Singen, aber ich lese das Textwort und dann kommt Ihr Kreislauf wieder in Bewegung. Ich will noch mal was zusammenfassen heute Mittag von der Botschaft. Die Zeit ist fortgeschritten. Ich lese aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, von diesem Thema, das wir heute Mittag überschrieben haben, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er schreibt dort, Paulus, von Vers 24 bis Vers 29, fängt ganz unerwartet an. Nun freue ich mich in den Leiden. Haben Sie auch Leiden? Freuen Sie sich auch? Ich freue mich in den Leiden, die ich für euch leide und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden von Christus noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Die anderen haben den Profit. Wenn einer in die Presse kommt, dann kriegen die anderen das Öl, was da rausfließt aus der Presse. Ich bin der Diener der Gemeinde geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll, wie beim Essen, nimm auch reichlich. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnis ist unter den Heiden. Nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Nehmen Sie wieder Platz. Hoffe, dass Sie erfrischt sind. Man stutzt zunächst, dass der Paulus von einem Geheimnis spricht. Was ist denn das Geheimnisvolle? Nun kennen wir ja immer wieder Geheimnisse. Was ist denn damit gemeint? Also meinen manche vielleicht was ganz Mysteriöses. So wie ein Geheimkult und da kommt man gar nicht drauf. Das ist eigentlich ganz schlicht, was Paulus meint. Und sagt, es ist leider der natürlichen Vernunft nicht zugänglich. Du kannst das mit deinem Grips nicht fassen. Es kommt nicht in deine Gedanken herein. Da muss dich Jesus draufstoßen und der Heilige Geist muss dir Licht aufsetzen. Es muss dir erst erleuchtet werden. Darum kommen ganz viele Menschen in dieser Welt nicht drauf, obwohl sie vielleicht 4 Doktorgrade haben und Nobelpreis und was alles. Aber im natürlichen Verstand ist das nicht zugänglich. Was redet denn der Paulus von den Leiden dieser Welt? Wissen Sie, dass diese Welt voller Leiden ist? So schön, wenn man hier irgendwo einen Ausflug macht im Schwarzwald, dann runterschaut auf Kalf oder Nafnagold oder irgendwo. Und ich habe da immer so ein Denken, das ist ja durch die Seelsorge gekommen, unter jedem Dach sitzen verzweifelte Menschen. Überall. Da liegt ein Kranker seit Jahren. Da ist ein Ehekrach. Der Haussegen hängt schief. Die Kinder gucken immer nach den Eltern. Todesangst. Trauer, Einsamkeit, ganz schlimm die Verleumdung. Was wird alles mit unserem Mund Böses geredet? Das sind alles Fake News natürlich, was wir auch verbreiten. Wenn man das stoppen wollte, dann könnte kein Wort mehr bestehen bald. Schuld ist ganz schlimm. Schande, das verzeihe ich mir nie. Und ich kriege es nicht mehr los, Versäumnisse. Unrecht und Gewalt, wirtschaftliche Nöte, Menschen, die nachts nicht mehr schlafen können, psychische Nöte, Depressionen. Jetzt ist an unserer Zeit so ein maßloser Optimismus, wir können alles. Es fängt beim Berliner Flughafen an, geht bei Stuttgart 21 weiter. Wir schaffen das, jetzt, wir kennen unsere Politiker, trümmern es und sagen es uns vor. Wir dürfen ja gar nicht mehr sagen, dass wir nicht so ganz überzeugt sind, ob sie es wirklich schaffen. Das ist schon ein Staatsverbrechen, wenn wir Zweifel anmelden. Das darf ja niemand mehr diskutieren, was er da denkt in den Problemen unserer Zeit. Und jeder macht die Erfahrung, dass er im Leiden zerbrochen wird. die stärksten Leute, die stärkste Seelenkraft reicht nicht aus, weil wir den Problemen hilflos gegenüberstehen, was ich da erwähnt habe. Ich habe vor jedem Krankenbesuch gezittert, was soll ich denn sagen? Ich habe da kein Rezept. Die Frau von der Diakonie, die kann wenigstens noch das Leintuch glatt ziehen, aber ich kann doch gar nichts an der Spitze geben. Ich habe doch bloß den Mund. Wissen Sie, was Geheimnis ist? Dass die einzige Lösung aller Leiden durch Jesus ist. Der Herr ist, er ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, da stehen Sie auf der Intensivstation. Ein Mensch hat gar nicht mehr lang zu leben, der hat gerade gehört. Und dann sagen Sie ihm, aber Jesus ist da. Dann sagt er, dass du jetzt kommst und das mir sagst. Da bin ich immer verwundert, dass der das auf einmal fassen kann. Und dass der sagt, ich freue mich auf die Herrlichkeit. Und wenn es ein junger Mensch ist. Weil das Geheimnis aufgeschlossen ist. Das ist das ganze Mysteriöse. Wir können das mit allen Tügen nicht machen. Es gibt kein Rezept, wie man das machen kann. Das ist so wunderbar. Und der Paulus sagt, ich freue mich an meinen Leiden. Verstehen Sie jetzt? Weil ich der Gemeinde das vorleben kann. Das spielt ja bei vielen eine Rolle. Die wollen das perfekte Leben vorleben. Das sind Blendungen, Dummheit. Die Leute sehen ja in uns allen Fehlern. Die Kinder sehen alle Fehler von den Eltern und so weiter. Die Nachbarn sehen doch bloß in uns scheinheilige Leute, ihr Kirchenspringer und so. Mit dem Vorleben des Vorbildlichen gar nicht. Aber dass wir ihnen in unserer Schwachheit, in unseren Leiden das vorleben dürfen. Dass wir am Grab nicht ohne Hoffnung sind, wie die, die keine Hoffnung haben. Sondern dass wir getröste Leute sind, dass wir in den schweren Erlebnissen bei uns, wir haben einen Herrn, der da hilft und der vom Tode errettet. Liebe Freunde, ganz schlichtes Sagen, ich will mein Wort einfach jetzt noch mal kurz zusammenfassen, gar kein langes Wort mehr machen, dass Sie das begreifen, das ist die Botschaft, die wir sagen können. Und Paulus hat es ja gesagt, was hat er durchgemacht? Jahrelang unschuldig im Gefängnis gewesen. Es war noch schlimmer als bei dem Journalisten jetzt beim Erdogan in der Türkei. 2 Jahre saß der, ohne dass da irgendeine Anklageschrift verfasst wurde. Dann Verleumdung innerhalb der Gemeinde. Was haben die Superapostel ihn abgekanzelt? Paulus, eine mickrige Person und sein Auftritt sei jämmerlich. Muss offenbar so gewesen sein. Es war gar keine Statur, die Eindruck gemacht hat. Misserfolg, Anfeindung, Spott und dann die Krankheit. Die, die Schmerzen haben, die wissen, was ein Pfahl im Fleisch ist. Nicht bloß ein Spreißel. Ein Pfahl im Fleisch. Satans Engel, der mich mit Fäusten schlägt. Paulus sagt, das ist gut, dass die Gemeinde an mir das sieht, dass er so schwach ist, damit die Kraft Gottes durch ihn zum Zug kommt. Und das dürfen Sie wissen, wenn Sie nach Hause gehen. Ich darf mit der Kraft Gottes rein, das sieht man äußerlich nicht, das kann man auch den Menschen nicht andemonstrieren. Herr, ich will, dass du in meinem Leben wirkst. Ich will gar nichts mehr von mir machen. Sag doch, angesichts seines angeschlagenen Körpers, das ist so wunderbar, ich rühme mich meiner Schwachheit. Und er sagt, es ist eine ganz, ganz große Gefahr, man hat morgen schon gesagt, dass ich mich überhebe. Wissen Sie, wie das ist, wenn ein Gewichtheber rankommt und sagt, 8 Zentner, kein Problem, ich pack das. Und will es hochheben und das klappt eben nicht. Ich habe heute die große Sorge, dass viele unserer jungen, feurigen Prediger, die Gemeinden gründen, sich überheben. Wir machen das ganz groß und Tausende kommen. Und mit 40 Jahren sind sie alle depressiv. Weil sie zerbrochen sind an den Schwierigkeiten. Wissen Sie, wenn man sich überhebt, das kann man nicht. Sondern wir wollen von Anfang sagen, dass ich schwach bin, wird er wissen. Dass er stark ist, weiß auch ich. Das ist das Geheimnis unseres Dienstes. Ich kann gar nichts machen, nur im Namen Jesu will ich es beginnen. Ich freue mich meiner Leiden, dass ich es den Gemeinden immer wieder sagen kann. Wir müssen es den Gemeinden sagen. Die Gemeinden machen ja gerne aus den Missionaren Helden. Und ich habe immer gesagt, schreibt von euren großen Anfechtungen, von euren Glaubenstiefen, von euren Krisen, damit sie richtig beten können, damit sie auf Christus harren. Ich habe ja auf Bali einen amerikanischen Missionar kennengelernt von der ersten Gruppe dieser Auka-Missionare. Der war da dabei, Roger Lewis. 40 Jahre gearbeitet, keine Bekehrung. Und dann brach die Erweckung aus auf Bali. Und das müssen wir lernen für unseren Dienst. Wir wollen das immer so hoppla hopp, da gibt es heute so Methoden. Und wir wollen ganz schlicht dabei werden, Herr, setze mich zum Segen. Ich brauche mich. Seine allmächtige Stärke beweiset in den Ohnmächtigen mächtige Kraft. Und das ist immer schon, mir fallen diese Liedstrophen an, weil das im Lied auch im Reim dann so leicht uns im Gehupf hängen bleibt, dass wir es wissen. Es ist ein Vorrecht, dass auch wir sagen können, wir erleben das dauernd in der Schwachheit unseres Lebens. Auch im Versagen, auch in Enttäuschungen, aber der Herr ist treu. Und der Herr arbeitet mit solchen Leuten, das ist ganz wunderbar, auf das ich mich nicht rühme. Leiden ist ein Normalzustand der Christenheit und darum ist nichts zum Protzen. Die Welt protzt dauernd, was sie alles machen kann, die Gottlosen protzen. Wir Christen wollen uns nur rühmen, dass wir einen Heiland haben, den Sohn Gottes. Und das ist so wunderbar. Und jetzt sagt der Paulus, merkwürdig wird das in der Christenheit totgeschwiegen. Deshalb ist es so geheimnisvoll. Das haben viele der Christen, mit denen sie zusammenleben, noch gar nie entdeckt, dass Christus in uns Wohnung macht, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes wird. Dass Christus, ja wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder. Ich darf Jesus in mein Leben aufnehmen. Und er will in meinem Leben herrschen, der Jesus mit seiner Auferstehungskraft, der will in ihrer Schwachheit sich vollenden und ganz wunderbar wirken. Erst im Untergang unserer menschlichen Kräfte ist das Reich Gottes da. Ganz wunderbar. Und so war es zu allen Zeiten, dass man nur staunen kann, wie das gewesen ist und wie das kommt. Ich habe mich so gefreut, wie unsere Musiker da das gespielt haben, schon heute Morgen. Sicheren Jesu Armen. Weil hat das die Fanny Crosby gedichtet? Sie war doch 90 Jahre blind durch einen Fehler eines Kurpfuschers. Aber als ihr einziges Kind gestorben ist, wissen Sie das? Es ist Amerika das Trostlied der Mütter, die ihre Kinder verloren haben, sicheren Jesu Armen. Und das andere, seligstes Wissen, Jesus ist mein, hätte sie nicht die Leiden gehabt, wäre sie nie drauf gekommen, dass diese Welt nie Erfüllung gibt. Was ist es? Keine Sünde unseres Lebens gibt uns Erfüllung, gar keine. Sie meinen vielleicht mal kurzfristig, meinen Leute, sei ganz herrlich, irgendwo ein Seitensprung und betrogenes Geld in der Hand. Befriedig doch nicht, zerstör dein Leben. Sondern nur er gibt in der Fülle und das ist offenbart in der Herrlichkeit. Wir haben das heute ja in dem Thema immer wieder gehabt und mir sind da die Verse eine große Hilfe. Paul Gerhardt. Immer wenn wir im September sind, wir wieder dort zu Diensten und dann gehen wir dort in die Kirche, wo er gewirkt hat, auch nachher Philipp Jakob Spener, ist ja längst entwidmete Kirche und Staatsmuseum. Aber da sind all die Bilder noch, die Gräber der Kinder. Und dann, nichts kann mich verdammen. Der Mut, nichts nimmt mir meinen Mut, die Hölle und ihre Flammen löscht meines Heilands Blut. Kein Urteil mich erschreckt, kein Unheil mich betrübt, weil mich mit Flügeln decket mein Heiland, der mich liebt. Darum sind wir Sieger, weil Jesus der Sieger ist. Und wir sind fröhliche Leute und nichts kann uns mehr traurig machen. Und ihr sagt das morgen und übermorgen in den Krankenbetten weiter und bei den Verzweifelnden und Gebrochenen. Und dann heißt es, mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein. Ist voller Freude und singen sieht lauter Sonnenschein. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singend macht, ist, was im Himmel ist. Ja, haben die Kommunisten gesagt, ihr wollt die Leute vertrösten. Ja, was denn sonst? In dieser Welt gibt es doch gar keinen Trost sonst. Als dass ich von der Herrlichkeit reden kann, die kommt. Und das sagt er ja, die Hoffnung der Herrlichkeit. Denken Sie mal, ist das Allergrößte. Ich sage immer, wenn einer heute abgerufen wird, heute Abend, gibt es was Schöneres, als zur Herrlichkeit berufen zu sein. vor den Herrn zu sein in die Scharen, oder freuen Sie sich nicht? Hängen Sie noch an den paar irdischen Sorgen wegen Ihrem Sparbuch? So, keinen Sinn mehr drauf. Draghi hat alles kaputt gemacht. Was ist denn das noch in Ihr Haus? Und das gibt nur Streit bei den Engeln. Freuen Sie, dass wir eine Hoffnung haben, dass was wir in dieser Welt haben, nur ein schwacher Vorgeschmack der himmlischen Herrlichkeit ist. Paulus hat das Thema immer wieder aufgegriffen. Nicht nur im Kolosserbrief, Christus in uns, in der großen Weltstadt Ephesus. Drittgrößte Stadt des Römerreichs. Wahnsinnstempel von dem reichen Krösus erbaut. Schreckliche Sexgöttin Artemis, ich will gar nicht sagen, was da schon in ihrem Bild alles drin war. Man kann es kaum angucken. Und was hat Paulus erzählt? Das Wunder ist passiert, Menschen haben das Geheimnis begriffen, sind gläubig geworden. Gaukler, Wahrsager, okkulte Mächte waren plötzlich weg und die haben diese Tempelchen der Artemis nicht mehr gewollt von den Juwelieren, sondern haben die Zauberbücher verbrannt. Und wir haben Jesus angebetet und der Paulus hat im Epheserbrief gesagt, ich beuge meine Knie, das Geheimnis, wie sich das Mysterium aufschließt, das Geheimnis. Ich beuge meine Knie, dass der Vater im Himmel das schafft. Was denn? Dass Menschen durch Glaube und Liebe Jesus in ihren Herzen aufnehmen. Glaube, ja, und Liebe. Liebe zu Jesus, ihn aufnehmen. Herr, du sollst mich regieren. Und das soll so geschehen, dass wir Menschen werden, nicht wie Laub im Wind, sondern feste Leute, belastbare Leute. Und wenn Jesus in unserem Herzen regiert, dein Ich ist das größte Problem, haben wir morgen gesagt. Das muss gekreuzigt werden, sondern er will in dir wohnen. Und das ist so wunderbar. Ich darf nochmal Originalton Jesus zitieren aus Johannes 14. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wissen Sie, was vor Ihnen steht in den nächsten Tagen? Dass Jesus bei Ihnen Wohnung machen will, obwohl Sie doch ein schmutziges Herz haben. Er will das reinigen, er macht das, er hat Macht, viel größere Macht, als Sie mit Ihrer Willenskraft und Ihrem frommen Eifer meinen. Er macht das mit der überschwänglichen Kraft und er macht frei von Süchten und Begierden, wo du hoffnungslos unterlegen bist. Hör doch auf mit deinem eigenen Ringen, sondern blick auf den Herrn Jesus, der in dir wohnen will. Auch wenn der äußere Mensch verdirbt, das ist ja bei uns. Ihr wisst gar nicht, wie wir früher flott waren, als wir 18 waren. Der äußere Mensch verdirbt natürlich im Lauf des Lebens. Was hatte ich für Haare, die konnte ich in den Mund nehmen. Jetzt ist fast nichts mehr da. Also wenn der äußere Mensch verdirbt, wird der innere von Tag zu Tag erneuert. Und da ist eine Vitalität, die Jesus in uns wirken muss. Eine Glaubenskraft und Vitalität, dass Christus in unserem Leben herrscht. Jetzt haben wir heute eine ganz große Krise in der Christenheit. Das muss ich doch noch erwähnen. Man will immer das Evangelium aufmotzen. Wissen Sie, was das heißt? Man will so kostümieren. Das machen wir ganz toll. Mehr Power heißt überall. Wir machen mit Power. Ganz große. Und dann gehören ganz viele Wunder hinein und ganz große Erlebnisse und was wir alles haben. Aber der Herr Jesus braucht das alles nicht. Das werden Sie merken. Der hat immer nur durch ganz normale, stinknormale, schwache Leute gewirkt. Gucken Sie die ganze Geschichte an. Es war in ganzer Armut und Einfachheit, waren es Leute, die das ehrlich mit Jesus erlebt haben. Ich erzähle immer wieder so gern, im 19. Jahrhundert war eine große Erweckungsbewegung, die unser ganzes süddeutsches Land erfasst hat, ja sogar bis nach Indien gereicht hat, bis nach den Osten Deutschlands. Und zwar war das eine Bekehrung von vielen katholischen Kaplänen in Memmingen. Gibt es ein schönes Büchlein drüber, kostet bloß 4,50 im CLV-Verlag, super. Und zwar hat es angefangen am Sterbebett einer Frau, einer katholischen Frau, wo der katholische Priester Martin Bosch ein Sterbebett kommt und sagt, Sie können doch gut sterben. Sie haben keinen Gottesdienst ausgelassen, haben gebetet und ihre Opfer haben sie immer gegeben. Da hat die gesagt, das rettet mich doch nicht. Und da sagt der Kaplan, ja, was meinen Sie dann? Sagt er, nur das Blut Jesu. Ich kann mich doch nicht selber retten. Und das hat auf einmal bei den Kaplänen angefangen. Sogar ein katholischer Bischof, der Seiler, ist ins Gefängnis gewandert. Weil er plötzlich das Evangelium nicht hat. Christus in uns, Christus für uns. Der Hähnhöfer war ja katholischer Priester in Mühlhausen, bei Mühlacker. Badische Erweckung, überall hat es ausgestrahlt. Johannes Gossner, Der wollte evangelisch werden. Da hat der Kaufmann Kiesling in Nürnberg, das war so ein Erweckungsmann, hat gesagt, bloß nicht evangelisch werden. Die evangelische Kirche ist so schwarz wie die katholische. Das ist ein katholischer Priester geblieben, ist nach Petersburg, hat riesige Bibelstunden gehalten, bis er ausgewiesen wurde. Später war in der Bethlehemskapelle in Berlin. Die ganzen Erweckungen. Und Gossner hat über seinen Freund, da gehören Ignaz Lindl und viele Namen der Erweckungsgeschichte zu Ludwig Hofacker, hat die Verbindung zu diesen Kreisen gehabt. Aber das Wichtigste, du musst entdecken, dass Jesus, der mächtige Jesus, in deinem Leben wirken will. Er will das Innerste sein. Johannes Gossner hat ja später das Herzbüchlein geschrieben. Das kennen Sie doch noch mit den Bildern drin. Das hat später in Amerika mit den vier geistlichen Gesetzen, dass ich muss entthront werden, Christus muss in der Mitte wieder drauf. Das haben die anderen dann später wieder entdeckt. Das war ja das große in Amerika und auch bei uns, die vier geistlichen Gesetze. Jesus muss in deinem Herzen wohnen. Wenn Jesus nicht, das haben wir doch als Kinder schon gebetet, ich bin klein, mein Herz, mach rein. Das ist nicht rein, aber bei Kindern nicht. Mach rein. Soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Er ist mein Herr. Auf mich kann ich gar nicht mich verlassen. Und da hat der Gossner über den Martin Boos geschrieben, das muss ich Ihnen doch noch lesen, wie der im Gefängnis war. Am lebendigsten und kräftigsten war die Ausstrahlung von Martin Boos, diesem katholischen Priester, der so verfolgt wurde, und seines Glaubens, wenn er im Feuer der Verfolgung stand, wenn er körperlich schwach war und dazu noch von allen Seiten angefochten wurde durch Lästerungen, durch Drohungen, Inquisitionen und Einkerkerungen. Dadurch lernten viele kennen, mehr noch als durch seine Verkündigung, dass es das wirklich gibt, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das dürfen Sie wissen, das war die Erweckung, wie die Leute auf einmal begriffen haben, das geht so und das tut er. Aus der Missionsgeschichte könnte ich Ihnen immer erzählen, dass die Missionsboten zerbrochen sind, dass sie nicht mehr weiter konnten, bis sie das begriffen haben. Jetzt ist Jesus dran. Und das dürfen Sie erleben in Ihrem Leben. Nicht ich, sondern er, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das hat der Paulus in Galater 2,20 den galatischen Gemeinden so wichtig gemacht. Einer der größten Missionspioniere, sehr interessant, dass sie gar nicht lang gelebt haben und dann schon auch in der Krankheit zerbrochen sind, war Henry Martin. Ein ganz großer Intellektueller und körperlich ganz arg schwach. Er war der erste Missionspionier, der nach Indien aufgebrochen ist. Und er hat in wenigen Jahren in einer großen, sensiblen, seelischen Schwäche Hindi, das Neue Testament, übersetzt. Später in Urdu, in Arabisch und in Persisch, das heutige Testament. Mit 31 Jahren ist er heim. Und in Tokat, in der Türkei, in einem Gasthaus, saß er und hat bloß die eine Sehnsucht gehabt. Da sehen Sie, was diese Leute treibt, wo Christus ist. Wann wird die Zeit, diese böse Zeit der Ewigkeit weichen? Wann wird der neue Himmel und die neue Erde erscheinen, wo Gerechtigkeit wohnt? Dort wird gar nichts Unreines hineinkommen, nichts von Bosheit, die Menschen schlechter gemacht hat als die wilden Tiere. Nichts von Verkommenheit, die den Jammer des Sterbens nur vergrößert, wird ja jemals hörbar sein. Wir haben eine Ewigkeitssehnsucht, weil Jesus in unserem Leben heute schon anfängt, seine Herrschaft auszubreiten. Es war 1812, da starb er in Tokat und armenische Christen haben ihn beerdigt. Aber der Ewigkeit, das war das Ziel. Und das ist für uns wichtig, dass ich immer mehr Christus entdecke und die Kraft seiner Auferstehung. Wir halten gar nichts vom Frommsein und allen Riten und Ordnungen. Wir wollen erleben, dass der auferstandene Christus in uns herrscht und aus unserem jämmerlichen Leben, aus unserem sündigen Leben etwas macht zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, wir danken dir für dieses Geheimnis, das so wunderbar ist, so groß, dass du da bist als der lebendige und auferstandene Herr. Und wir haben deine Macht schon so oft erfahren, auch im Dienst von so vielen Christen, auch ganz besonders hier in Verbindung mit diesem Freizeitheim, Erholungsheim Felsengrund. Aber wir danken dir für alle Menschen in denen du gewirkt hast, ist lauter Gnade, ist nichts von Eigenruhm da und von Stolz und Überheblichkeit, was wir können. Du kannst es. Und du machst das und wir bitten dich auch, dass du es weitermachst. Bewahre dieses Werk vor allem Stolz. Bewahre auch uns in der Christenheit vor diesem schrecklichen Aufblasen, das man überall sieht, vor dieser Angeberei. Wir sind die bessere Gemeinde und wunderbare und wir sind alles neu. Du bist es von Anfang gewesen und du wirst es am Ende immer wieder sein. Und wir können dir nur danken, dass wir mit deinen Verheißungen rechnen dürfen. Und wir bitten dich jetzt auch, dass wir das weiter sagen können bei so vielen zerbrochenen Menschen um uns her, bei den Kranken, bei den Sterbenden, bei den Enttäuschten, bei den Depressiven. Und dass wir unsere Zuversicht setzen auf den Herrn, der Tote lebendig macht. Wir haben dies erfahren und wir bitten dich, dass du immer wieder unseren Glauben neu erweckst durch dein Wort, dass unsere Liebe und die Freude an dir immer größer wird. Wir danken dir auch für diesen Tag, für das Zeugnis auch der vielen Worte, dass du uns da so wichtig gemacht hast. Herr, gebrauche uns, dass wir fröhlich unsere Straße ziehen, der ewigen Heimat zu. Amen.